Straße und Spätstraße gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Patrick Buchmüller. Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Auch der Bundesrat hat jetzt zugestimmt. Aus dem Hauptstadtstudio Katrin Aue.
Um etwa 66 Euro im Monat erhöht sich eine durchschnittliche Standardrente nach 45 Beitragsjahren. 3,74% beträgt das Rentenplus. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD, betonte im Bundesrat, damit liege die Rentenerhöhung leicht über der aktuellen Inflation von etwa 2%. Das sei ein kleiner Hoffnungsschimmer für Rentnerinnen und Rentner angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Rente wird jedes Jahr an die Bruttolohnentwicklung bei Beschäftigten angepasst.
Beim Schutz von Frauen vor Gewalt sollen künftig elektronische Fußfesseln für die Täter helfen. Darauf haben sich die Innenminister der Länder geeinigt. Wenn ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin bedroht, kann das Gericht zu einer solchen Fußfessel verpflichten. Wenn sich der Träger dem Opfer nähert, soll Polizeialarm ausgelöst werden und das Opfer einen Warnhinweis erhalten. Die Bundespolizei hat eine Zwischenbilanz zum Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Sie wertet den Einsatz bislang als erfolgreich. Mario Bartsch, RBB 24.
In den ersten 2 Wochen des Waffenverbots wurden laut Bundespolizei rund 2000 Menschen an den Bahnhöfen kontrolliert. Bei 136 seien gefährliche Gegenstände sichergestellt worden. Ein Verstoß gegen das Waffenverbot habe in 79 Fällen vorgelegen. Unter anderem seien mehr als 80 Messer und über 30 Reizstoffe sichergestellt worden.
Der E-Auto-Hersteller Tesla hat nach RBB-Informationen einen neuen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner unterzeichnet. Damit geht ein monatelanger Dauerstreit um die Wasserversorgung des Werks in Grünheide zu Ende. In dem Vertrag werden die Liefermengen und die Abwasserentsorgung für die nächsten Jahre geregelt. Tesla bekommt weniger Wasser, weil die Fabrik auch weniger verbraucht als zunächst vorgesehen. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend heiter, nachts vielfach klar, 15 bis 9 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 24 und in Bestensee 26 Grad. Morgen durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Am Sonntag noch wärmer nachmittags, dann teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt im Studio für Sie, Bernhard Kempf. Guten Abend. Ja, die Frage ist, wie wird der Iran wohl auf die massiven Angriffe aus Israel reagieren? Etwa 100 Drohnen von dort als erste Reaktion wurden abgefangen. Seitdem ist es in Israel weitgehend ruhig geblieben. Das aber könnte sich bald ändern. Unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer, hat sich umgehört.
Der große Gegenschlag aus dem Iran. Noch ist er in Israel ausgeblieben, doch die Lage bleibt angespannt. Nachdem Israel die Atomanlagen des Iran, die Armeespitze und führende Atomforscher des Landes angegriffen und getötet hatte. Etwa 100 Drohnen aus dem Iran konnte das Militär am Vormittag außerhalb des israelischen Luftraums abfangen. Das sei erst der Anfang, so Israels Armeesprecher Effi Defrin. Wir müssen uns auf eine längere Auseinandersetzung einstellen. Die Armee ist sehr gut vorbereitet, aber das ist erst der Beginn. Das Militär hat den Iran jetzt überrascht. Das ist der Grund, warum bisher noch keine ballistischen Raketen auf Israel gefeuert wurden. Wir wissen, dass sich der Iran auf einen Angriff vorbereitet. Derweil fliegt Israel weiter Luftangriffe im Iran, unter anderem auf den Flughafen in Teheran und auf die Atomanlage in Natanz. Am Nachmittag gab es erstmals Raketenalarm im Norden Israels. 2 Drohnen aus dem Iran wurden abgefangen. Auf schwierige Tage schwor Israels Premier Benjamin Netanyahu die Bevölkerung in einer Videobotschaft ein.
In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. Nein.
In den vergangenen Jahren hat der Iran genug Uran angereichert für 9 Atombomben. 9. In den vergangenen Monaten hat der Iran auch an Atomwaffen gearbeitet. Wenn wir sie nicht stoppen, können sie in kurzer Zeit eine Atomwaffe bauen. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht in ein paar Monaten. Dies ist eine klare Bedrohung für die Existenz unseres Landes.
This is a clear and present danger to Israel's very survival.
So lautet die Begründung Netanjahus dafür, dass Israel den Alleingang gegen den Iran jetzt gewagt hatte. Die USA waren eingeweiht, am Angriff aber nicht beteiligt, bestätigte US-Präsident Donald Trump. Er bot dem Iran weiter Verhandlungen an, auf die das Land aber bislang nicht einging. Bis auf Weiteres bleibt der Luftraum in Israel gesperrt, Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen. Krankenhäuser sind dabei, Patienten in Tiefgaragen und Bunker zu verlegen, wie hier im Beilinson-Krankenhaus in Petach Tikva bei Tel Aviv. Krankenhausleiterin Lena Feldmann beaufsichtigt die letzten Umbauarbeiten. Wir haben 350 Betten unserer Notfallmedizin in ein geschütztes Untergeschoss verlegt. Bereits in der Nacht haben wir die Intensivstation, den OP und die innere Medizin dorthin verlegt. Wir haben eine geschützte Notaufnahme und sind auf jedes Szenario vorbereitet. Auf den Straßen in Israel ist es ruhig geworden. Der Schabbat hat begonnen, die Anspannung liegt in der Luft. Die Menschen in Israel richten sich wieder einmal auf eine Eskalation im Krieg ein.
Soweit der Bericht von unserer Korrespondentin Bettina Meyer über den aktuellen Stand nach den massiven israelischen Angriffen auf den Iran in der vergangenen Nacht. Ja, und seit dem frühen Morgen hat es inzwischen mehrere Angriffswellen auf den Iran gegeben. Dabei hat Israel iranischen Medienberichten zufolge allein in der Provinz Teheran 78 Menschen getötet. Die Führung des Landes wurde anscheinend von den Angriffen überrascht. Inzwischen drohte Präsident Masoud Pezeshkian Israel mit Gegenangriffen. Dazu unser Iran-Korrespondent Benjamin Weber.
Es dauerte bis zum späten Nachmittag, bis sich mit Präsident Masoud Pezeshkian der Erste aus der Führung der Islamischen Republik vor ein Mikrofon stellte. Letzte Nacht wurden wir Zeugen der grausamen Aggression des verbrecherischen zionistischen Regimes gegen Teheran und andere Städte unseres Landes. Ein Angriff, der zum Märtyrertod zahlreicher Kinder und Frauen geführt hat und zum Tod von unschuldigen Zivilisten, militärischen Befehlshabern und Atomwissenschaftlern. Bei den Angriffen am Morgen sind laut iranischen Angaben 2 der wichtigsten Militärs des Landes getötet worden. Hossein Salami, Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde und Vertrauter des obersten Führers Khamenei. Und Hossein Bagheri, seines Zeichens Stabschef der regulären Streitkräfte im Iran. Außerdem heißt es, dass Israel mehrere wichtige Atomwissenschaftler bei den Angriffen getötet hat. Die Angriffe waren nicht auf die frühen Morgenstunden beschränkt. Den ganzen Tag über hat Israel weitere Wellen geflogen. Im Visier unter anderem die iranische Atomanlage Natanz nördlich von Isfahan. Sie sei beschädigt, sagt die iranische Atomorganisation. Aber radioaktive Strahlung sei bislang nicht ausgetreten. Das bestätigt auch die Internationale Atomenergiebehörde. Bis zum späten Nachmittag hat der israelische Angriff 78 Tote und über 300 Verletzte gefordert, allein in der Provinz Teheran. Das melden übereinstimmend verschiedene Medien im Iran. Todesopfer werden auch aus anderen Landesteilen gemeldet. Wie viele es insgesamt sind, ist unklar. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Neben Militäreinrichtungen und Atomanlagen hat Israel auch dicht besiedelte Wohnviertel angegriffen, vermutlich um dort hochrangige Offiziere zu treffen. Bilder und Videos zeigen zerstörte Häuser in der Hauptstadt. Iranische Staatsmedien sprechen von zivilen Opfern. Leider habe ich die Leichen von Märtyrern gesehen, sagt dieser Reporter, der am Vormittag vor einem zerstörten Haus steht. Tote Kinder und Mütter. Außerdem scheint hier Gas auszutreten und das Feuer ist immer noch nicht gelöscht. Israel meldete am Mittag 100 Drohnen, die vom Iran aus auf das Staatsgebiet abgefeuert worden sein sollen. Man habe sie alle abgefangen. Iranische Sicherheitskreise dementierten das später. Diese Drohnen habe es nicht gegeben und der wirkliche Gegenschlag werde noch kommen. Auch Staatspräsident Pezeshkian kündigte in Teheran eine Antwort des Iran an, die Israel seine Aktion werde bedauern lassen. In seiner Rede wandte er sich außerdem an die eigene Bevölkerung. Ich rufe die mutigen Menschen des Iran auf, ihre Einheit zu bewahren und nicht auf falsche Nachrichten und Gerüchte zu hören. Mit dem Vertrauen in die Verantwortlichen können sie dazu beitragen, diese Umstände zu überwinden. Wie es weitergeht, ist unklar. Bis in den späten Nachmittag hinein hat es immer wieder Meldungen von Explosionen und Angriffen aus dem ganzen Land gegeben.
Reaktionen aus dem Iran auf die jüngsten israelischen Luftangriffe. Der Bericht war von Benjamin Weber. Er berichtet über den Iran aus dem ARD-Studio Istanbul. Ja, und die Internationale Atomenergiebehörde, kurz IAEA in Wien, ist ziemlich besorgt, was die Atomanlagen im Iran anbegeht, aber nicht erst seit den jüngsten Angriffen Israels. IAEA-Generaldirektor Grossi warnt bereits seit längerem, der Iran habe mehr angereichertes Uran, als er für eine Atombombe benötige. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Iran eine Bombe bauen könne, sagen Atomwissenschaftler. Vom Sitz der IAEA in Wien berichtet Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
This development is deeply concerning.
Diese Entwicklung ist äußerst besorgniserregend, sagt Raphael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Wien. Die Angriffe Israels auf iranische Atomanlagen, auf die Urananreicherungsanlage in Natanz, nördlich der iranischen Stadt Isfahan zum Beispiel. Grossi spricht von schweren Schäden in Natanz, die Strahlungswerte dort seien aber nicht erhöht, berichtet er. Seine Quelle: erstmal iranische Behörden. Die Atomenergiebehörde hat aber auch eigene Inspektoren im Iran, die Grossi verlässlich informieren, soweit sie der Iran lässt. Anlass zu großer Besorgnis. Das sagte Grossi auch schon vor den Angriffen, letzten Sonntag zum Beispiel, zum Beginn der Sitzung des IAEA-Gouverneursrats, des höchsten Gremiums der UN-Behörde, die friedliche Nutzung der Atomkraft überwachen soll, weltweit. Sorge macht Grossi schon länger die Anhäufung von hoch angereicherten Uran in den iranischen Anlagen. Der Verdacht, Iran arbeitet intensiv an einer Atombombe. Strittig ist, wie weit der Iran dabei schon ist. Faktencheck. In Wien, fast in Nachbarschaft zur Atomenergiebehörde, forscht Professor Georg Steinhauser, Atomwissenschaftler an der TU Wien. Zu viel waffenfähiges Uran in den Händen des Mullah-Regimes, ein klein wenig relativiert Steinhauser diese Sorge.
Das Uran an sich ist ein wichtiger Bestandteil für eine Bombe, aber bei weitem nicht das einzige. Eine Atombombe baut man nicht schnell in der Garage.
Da fehlt noch viel Know-how, viel Technik, sagt Steinhauser. Einerseits. Andererseits, wenn der Iran das Uran nur für friedliche Zwecke brauchen würde, für die Stromerzeugung zum Beispiel, würden 2,5 bis 4% Anreicherung genügen. Es bräuchte keine 60% angereichertes Uran.
Die Nervosität Israels ist natürlich nachvollziehbar. Große Mengen an 60% angereichertem Uran sind ein relativ eindeutiges Zeichen, was da im Hintergrund vorgeht. Noch dazu gibt es keine wirkliche zivile Anwendung für so ein Material. Die Absichten, hier zumindest mit dem Feuer zu spielen, sind schon recht offen.
Seit dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran, das verhindern sollte, dass Iran an einer Atombombe baut, wird in iranischen Anlagen wie der jetzt bombardierten in Natanz Uran angereichert, auf fast waffenfähiges Niveau und zunehmend heimlich, versteckt vor den IAEA-Inspektoren, so der Vorwurf Grossis an Teheran. Letztes Jahr schon sagte Grossi im ARD-Interview, der Iran habe mehr hoch angereichertes Waffenmaterial, als er brauche für eine Bombe. Wir sprachen erst von 20-prozentigem, dann von 60% angereichertem Material. Aber der Weg zu 90-prozentigem, das heißt zu bombenfähigem Uran, ist dann nur kurz, sagt Professor Steinhauser.
Um von 20% auf 90% zu kommen, ist die Wegstrecke dann und der Aufwand, um dorthin zu kommen, ein ungleich leichterer. Das heißt, es braucht weniger Wiederholungen, es braucht weniger Zentrifugen.
Die UN-Atomenergiebehörde, sagt Raphael Grossi, wird die Lage auf jeden Fall weiter aufmerksam beobachten.
The IAEA continues to monitor the situation closely.
Und er ergänzt, er stehe bereit, mit allen relevanten Parteien zusammenzuarbeiten, um den Schutz der Atomanlagen zu sichern.
Die Internationale Atomenergiebehörde, die IAEA, ruft die Konfliktparteien Israel und Iran zu äußerster Zurückhaltung auf. Vom Sitz der IAEA in Wien war das ARD-Korrespondent Wolfgang Fichtel. Und damit gebe ich jetzt hier ab an Jakob Rüger.
RBB 24 Inforadio Sport.
Es ist das Highlight im europäischen Vereinshandball. Seit 2010 findet das Champions League Final Vorturnier der Männer in Köln statt. Und auch in diesem Jahr ist die Arena ausverkauft. Jeweils 20.000 Zuschauer werden morgen und übermorgen live dabei sein, wenn mit Magdeburg und Berlin gleich zwei deutsche Teams nach Europas Handballkrone greifen. Das ist viel Rückenwind, den gerade die Berliner eigentlich so gar nicht nötig haben, meint zumindest Daniel Neuhaus.
Die Füchse kommen schwerelos nach Köln.
Der ganz große Druck ist erstmal abgefallen. Der schwierigste Titel in meinen Augen im Welthandball ist gewonnen, die deutsche Meisterschaft. Deswegen ist man jetzt schon erstmal erleichtert, auch wir natürlich.
Sagt Berlins Sportvorstand Stefan Kretschmer. Am vergangenen Wochenende haben die Füchse Berlin die erste Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte eingetütet. Jetzt soll der erste Champions League-Titel folgen.
Wir haben uns fürs Final Four qualifiziert und wenn wir schon mal da sind, dann können wir es auch gewinnen.
Die Feierfüchse aus Berlin würden ihre Meisterparty am liebsten verlängern. Doch erstmal ist Arbeit angesagt. Im Halbfinale gegen den französischen Vertreter aus Nantes. Den Außenseiter bei diesem Final Four. Doch was heißt das schon, Stefan Kretschmer?
Das ist das Final Four der Champions League und oft hat man schon gesehen, dass auch der Underdog oder der vermeintliche Underdog dieses Turnier gewinnen kann.
Füchse-Trainer Jaron Sievert geht die Aufgabe selbstbewusst an.
Wir rennen die Gegner meistens kaputt und spielen auch einen sehr, sehr attraktiven Handball. Das sind die Zutaten am Finalwochenende bei so einem Final Four, um einen Sieg zu spielen.
Im Finale könnte es dann zum deutschen Traumduell gegen den SC Magdeburg kommen. Wenn die Magdeburger ihre Mammutaufgabe im Halbfinale auch erfolgreich lösen können. Der Gegner, Rekordsieger und Titelverteidiger FC Barcelona.
Wir reden jetzt hier über das größte Vereinshandballturnier der Welt. Ne? Die vier Mannschaften, die da dabei sind, die haben es verdient und die haben auch alle die Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen. Deswegen war das Los auch völlig egal. Aber vom Klang und vom Sound ist halt der FC Barcelona mal was ganz Besonderes.
Und Barcelona ist ein Gegner, der Magdeburg und Trainer Bennett Wiegert liegt. Vor zwei Jahren besiegten die Magdeburger Barcelona im Halbfinale und holten am Tag danach den Champions League-Titel.
Sieg für den SCM! Der Sportclub Magdeburg ist Champions League-Sieger im Handball. Was für ein Tag! Der größte Triumph der Magdeburger Vereinsgeschichte.
Magdeburg und Berlin in Köln. Zwei deutsche Teams wollen ihrer Geschichte an diesem Wochenende das nächste große Highlight hinzufügen. Den Sieg beim Champions League Final Four 2025.
Die Füchse im Handball-Final Four. Wir übertragen das Halbfinale morgen ab 15 Uhr gegen Nantes live und in voller Länge aus Köln. Und auch ein mögliches Füchse-Finale am Sonntag würden wir live ab 18 Uhr übertragen. Der Deutsche Fußballbund will sich für die Austragung der Frauen-Europameisterschaft 2029 bewerben. Heute hat der DFB 8 Orte bekannt gegeben, in denen bei einer erfolgreichen Bewerbung gespielt werden soll. Überraschenderweise ist die Hauptstadt Berlin nicht dabei. Volker Hirt.
Gespielt werden soll in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg. Insgesamt 11 Städte hatten sich um die Austragung beworben. 3 werden nicht zum Zuge kommen: Gelsenkirchen, Rostock und Berlin. Bei der Auswahl ging es um die Wirtschaftlichkeit, die regionale Verteilung der Standorte oder die Erfüllung der UEFA-Turnieranforderungen. Die finalen Unterlagen müssen bis Ende August eingereicht werden. Die Entscheidung über den Ausrichter der Frauen-Europameisterschaft 2029 erfolgt noch in diesem Jahr, im Dezember.
Die Berliner Senatsverwaltung hat die Streichung von der DFB-Liste kritisch kommentiert. Berlin sei nicht bereit, im Rahmen der Bewerbung finanzielle und vertragliche Risiken einzugehen, so Sabine Beikler aus der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Ob das bedeutet, dass sich Berlin selbst als möglicher Spielort zurückgezogen hat, ist allerdings nicht klar. Und soweit der Sport zur Stunde mit Jakob Rüger.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. 3 Tage lang haben die Innenminister der Länder in Bremen beraten. Es gab viel zu besprechen. Ein Schwerpunktthema war auch die Migration. Vertreter der Bundespolizei waren geladen, sollten in Bremen eine Bilanz der bisherigen Grenzkontrollen ziehen. Vorgestellt hat die Zahlen dann Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in der abschließenden Pressekonferenz und die fasst uns RBB-Reporterin Annette Kufner zusammen.
Mehr als 25.000 Zurückweisungen seit September, mehr als 1.000 gefasste Schleuser. Das sei das Ergebnis der Kontrollen an den deutschen Grenzen, sagt Bundesinnenminister Dobrindt. Im Mai habe man die Kontrollen nochmal verstärkt. Danach sei die Zahl der Zurückweisungen um 40% angestiegen.
Um deutlich zu machen, dass sich auch die Politik verändert hat in diesem Zusammenhang in Deutschland, ist es notwendig, die unterschiedlichen Maßnahmen auch konsequent weiterzuführen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir jetzt schon sehen können, dass es erste Erfolge gibt. Aber auch das gehört dazu, es sind immer noch zu hohe Zahlen.
Man will also festhalten an den Grenzkontrollen, auch in Brandenburg. Bei der Pressekonferenz kein Thema. Die Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts, wonach es rechtswidrig ist, Menschen zurückzuweisen, die auf deutschem Boden ein Asylgesuch geäußert haben. Der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Michael Kellner von den Grünen hat das auf RBB-Anfrage in einem schriftlichen Statement kritisiert. Die Kontrollen würden das Zusammenleben mit Polen erschweren. Und?
Alexander Dobrindt begeht Rechtsbruch. Er hat es nicht geschafft, diese Grenzkontrollen rechtsfest zu begründen. Daher wird er auch zu Recht von der Gewerkschaft der Polizei kritisiert. Denn er lässt die Polizisten im wahrsten Sinne im Regen stehen und im Unklaren über die Rechtsgrundlagen. Das kann und sollte sich ein Innenminister nicht leisten.
Die Kontrollen würden Brandenburg nicht helfen. Sie seien schädliche Symbolpolitik, sagt Kellner. Brandenburgs Innenminister René Wilke sieht das anders. Die Kontrollen seien zumindest zeitweise notwendig, sagt er. Die Frage der Rechtssicherheit sei noch offen.
Ich denke, dass wir da auch erst mit dem Gerichtsurteil weiterkommen werden. Denn jetzt gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Erstmal Nacharbeitungsbedarf von Seiten des BMI, also vom Bundesinnenministerium. Und dann werden wir sehen, wie beziehungsweise die Hauptsache dann verfahren wird. Und dann gibt es erst Klarheit, das BMI hält an der Verfahrensweise fest und insofern haben wir jetzt erstmal keine veränderte Sachlage.
Die Grenzkontrollen führen seit Wochen zu langen Staus an der deutsch-polnischen Grenze. Zudem hat Polen angekündigt, auf der eigenen Seite ebenfalls Kontrollen einführen zu wollen. Bundesinnenminister Dobrindt betont, dass die Kontrollen nicht für immer seien. Ziel sei es, sie irgendwann wieder einzustellen.
Annette Kufner war das über den Abschluss der Innenministerkonferenz. Masken, Schutzausrüstungen und Desinfektionslösungen ganz am Anfang der Corona-Pandemie war das alles Mangelware. Schon gibt es neue Coronavirus-Varianten und die Frage ist natürlich, wie gut sind wir vorbereitet, wenn es wieder eine Pandemie geben sollte. Damit beschäftigt sich eine Enquete-Kommission des Brandenburger Landtags. Mehr dazu von rbb24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow.
Die tägliche Motivation und das Können von etwa 30.000 Ärzten und Pflegekräften in den 54 brandenburgischen Krankenhäusern und knapp 3.300 Arztpraxen habe dazu beigetragen, viele Leben in der Corona-Zeit zu retten, erklären Mediziner vor der Kommission. Um für eine nächste Pandemie besser gerüstet zu sein, sollten jetzt bauliche Veränderungen ins Auge gefasst werden, sagt Professor Oliver Ritter vom Universitätsklinikum Brandenburg.
Wenn mal wieder ein Krankenhaus oder ein Krankenhausflügel neu gebaut wird, würden wir uns wünschen, dass das so gedacht wird, dass man da Isolationsmöglichkeiten hat, aber da gehören eben nicht nur die Einzelzimmer dazu, sondern im Prinzip braucht man einen ganzen Flügel mit einer eigenen auf Notwendigkeit freischaltbaren Rettungsstelle, IMC, Röntgenabteilung etc. und Vorräte. Das ist im normalen Krankenhausalltag schon schwierig, aber da ist es dann doppelt schwierig.
Eine Erkenntnis aus den Pandemietagen sei, bei künftigen Eindämmungsentscheidungen konsequent eine Schaden-Nutzen-Abwägung zu treffen, fordern mehrere Teilnehmer des Fachgesprächs. Das zeitweilige Besuchsverbot in Altenpflegeeinrichtungen sollte sich nicht wiederholen, so Stefanie Fritsche, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Niederlausitz mit Heimen in Cottbus und Peitz.
Ich denke, wir sind uns hier einig, dass es notwendig war, aber künftig vermieden werden soll, dass es Kontakt- und Besuchsverbote gibt. Das war das größte Problem, was wir mitzustemmen hatten. Es sollte künftig mitgedacht werden, dass Isolationsmaßnahmen mit Abstand und so weiter einfach besser vorgehalten können. Das ist für uns eine Herausforderung, auch in künftigen Bauprojekten zu gucken, dass wir dort besser agieren können.
Mediziner, Pflegedienstbetreiber und Vertreter von Landesbehörden forderten heute in Potsdam, jährliche Treffen im Land Brandenburg zu organisieren, um sich über ein abgestimmtes Vorgehen im Pandemiefall zu verständigen.
Aus Potsdam war das Thorsten Südow und von dort geht's direkt in das Herz von Berlin, nämlich zum Potsdamer Platz. Da gibt es das Center am Potsdamer Platz, früher auch Sony Center genannt, und das wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Dieser Ort hat viel erlebt, Filmpremieren, Museums- und Restauranteröffnungen, aber auch wieder deren Schließungen und jetzt einen Umbau. RBB 24 Inforadio-Reporter Yasser Speck hat jemanden getroffen, der das alles in den vergangenen 25 Jahren miterlebt hat.
Seit fast 25 Jahren ist das hier Thorsten Wolfs Alltag.
Rohrspanne neu, sind wir bei 2. 2 mal die Rostbratwürstchen neu, Walnussbecher rufe ich ab.
Wolf arbeitet seit 2001 in der Küche des Lindenbräu. Das Restaurant liegt mitten im Center am Potsdamer Platz. Er hat die goldenen Zeiten des Centers hautnah miterlebt.
Internationalen Flair, roter Teppich, viele Touristen, die sich das angeguckt haben. Also meine Highlights war Terminator mit Arnold Schwarzenegger und Man in Black mit Will Smith. Ach, Herr der Ringe war noch und Troja war noch. War dann auch Brad Pitt da.
Weltberühmte Filmstars kamen ins Sony Center zu Filmpremieren. Sie alle liefen nur wenige Meter am Restaurant Lindenbräu vorbei. Das Restaurant, in dem sich Thorsten Wolf in diesen Jahren in der Küchenhierarchie nach oben brutzelt.
Und dann habe ich am 1.1. angefangen, ganz normal als Koch. Dann Postenchef in der Küche, dann Sous-Chef und nachdem unser Küchenchef gegangen ist, dann Küchenchef.
Nach dem Fall der Mauer war das Areal am Potsdamer Platz eine riesige Brache. Der Architekt Helmut Jahn erweckte es mit dem von ihm designten Sony Center wieder zum Leben. Im Jahr 2000 wurde es fertig. Der Mittelpunkt des Centers ist das bekannte lichtdurchflutete Forum mit dem markanten silbrig schimmernden Zeltdach. Es ziehen Restaurants, Büros, Wohnungen, Museen und Kinos ein. Viel ist davon über die 25 Jahre nicht geblieben.
Naja, es hat sich viel verändert, sag ich mal so, weil es war ja so, dass zum Anfang eben ein Kino war. Dann hat der Kino zugemacht und dann war es sehr ruhig auf dem Platz, muss man wirklich sagen. Und dann fingen ja schon die Umbaumaßnahmen an. Aber das ist schade, dass der Kino nicht mehr da ist.
Die Kinos sind zu. Vom Glamour der Nullerjahre ist nicht mehr viel geblieben. Sony Center heißt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Der neue Name, das Center am Potsdamer Platz. Einen neuen Eigentümer gibt es auch. Derzeit wird das Areal für mehrere hundert Millionen Euro umgebaut. Es soll ein moderner Bürocampus entstehen. Das Lindenbräu mit seiner zünftigen Kost soll aber bleiben. Allerdings bald ohne Thorsten Wolf.
Ist ja nicht mehr so lange. Hab ja bald Rente. Mach hier bis zur Rente und dann wohlverdienter Ruhestand, denke ich mal.
Dann muss wer anderes die Küche im Lindenbräu leiten und erlebt vielleicht ähnlich spannende 25 Jahre sowie die von Thorsten Wolf.
Das Center am Potsdamer Platz, ehemals Sony Center genannt, wird 25 Jahre alt, Yasser Speck berichtete. Das Wetter passt. Wer schon ins Wochenende starten konnte, der hat schönstes Badewetter. Das Wasser ist zwar noch ein bisschen frisch, aber die Sonne scheint. Einer der beliebtesten Seen in Berlin, das ist der Schlachtensee, idyllisch gelegen im Wald. Und RBB 24 Inforadio-Reporterin Anke Michel ist heute hingefahren, um zu schauen, was denn da schon so los ist.
Auf den Liegewiesen am Schlachtensee ist richtig Betrieb. Sonnenanbeter genießen die Sonnenstrahlen. Einige Familien haben eine große Decke ausgebreitet und picknicken entspannt mit Blick auf das blaue, klare Wasser. Und auch im Wasser ist schon was los. Kinder planschen am Rand. Einige Schwimmer haben sich reingewagt und ziehen ihre Bahnen. Silvia sitzt mit nassen Haaren am Ufer. Sie ist gerade aus dem Wasser gekommen und nun tiefenentspannt.
Kalt, aber wunderbar. Und im ersten Moment kriegt man Schreck, aber dann geht es.
Ja, ne? Wenn man erstmal so ein paar Züge gemacht hat, dann gewöhnt sich der Körper irgendwie dran, ne?
Genau. Also man kann da richtig weiter schwimmen und will eigentlich gar nicht mehr raus.
Auch Lancelot ist gerade quer über den See gekrault.
Ich weiß, dass es kalt ist, aber man muss es einfach machen und einfach reinlaufen und man erwartet die Kälte natürlich, aber es ist, ja, es hilft nicht zu zögern. Ja, das ist mein Perspektiv. Man muss es einfach machen.
Ohne viel nachdenken.
Genau. Man muss nicht zu viel überlegen.
Das Wasser hat eine Temperatur von 18 Grad. Wem das noch zu frisch sein sollte, der kann sich auch ein Ruderboot ausleihen und auf dem Wasser bleiben oder mit einem Stand-up-Paddlingboard übers Wasser gleiten. Das verleiht Philipp.
Ja, wir erklären kurz, wie man das Paddel einstellt, wie man aufs Board steigt, wie man sicher wieder runterkommt. Und dann sagen wir aber, am Schlachtensee sind perfekte Bedingungen. Wir haben kein Motorboot, wir haben relativ wenig Wind. Es sind perfekte Einsteigerbedingungen, sodass sich jeder hier frei ausprobieren kann.
Wer morgen oder übermorgen einen Ausflug zum Schlachtensee plant, am Wochenende wird es bei schönem Wetter immer sehr voll. Vivien, die war heute schon da, hat aber für morgen einen Tipp.
Früh aufstehen, früh herkommen, am besten noch Stand-Up-Paddleboard mitbringen und eine Hängematte und sich ein Plätzchen suchen und dann kann man hier den ganzen Tag verbringen.
Tipps zum Badevergnügen am Berliner Schlachtensee und es war der Tag in Berlin und Brandenburg zu hören, wie immer auch in der ARD-Audiothek und natürlich auf inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Zunächst ein Hinweis für Agner, Woltersdorf und Grünheide. Auf dem Flakensee brennen mehrere Motorjachten. Bitte halten Sie wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen. Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle und 20 Minuten plus. A24 Hamburg Richtung Berlin. Zwischen Verbelin und Kremmen müssen Sie nach einem Unfall 10 Minuten mehr einplanen. Die B5 Nauen Richtung Kyritz zwischen Ribbeck und Pessin blockiert ein querstehender Anhänger die Fahrbahn. In Berlin fließt der Verkehr weitgehend normal. Probleme macht aber der Stadtring, die A100 Richtung Neukölln. Nach einem Unfall ist in Höhe Kaiserdamm die linke Spur gesperrt. Die A111 statt auswärts, der Tunnel Flughafen Tegel ist gesperrt. Hier ist die Höhenkontrolle ausgelöst worden. Allen unterwegs, gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. Aus dem Iran werden neue israelische Angriffe gemeldet. So hat es bei der Atomanlage Fordo nach Medienberichten mindestens 2 Explosionen gegeben. Bei den bisherigen Angriffen wurden nach iranischen Angaben fast 100 Menschen getötet, darunter auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden. Unsere Korrespondentin für den Irak, Pia Matschurek.
Gerade schien es, als bliebe es erst einmal ruhig. Da waren in Teheran und Umgebung wieder Explosionen zu hören. Videos in den sozialen Medien zeigen Rauchsäulen im Westen der Hauptstadt. Auch in anderen Gegenden soll es Einschläge gegeben haben. Der Nachfolger des in der Nacht getöteten Chefs der Revolutionsgarde meldete sich unterdessen in der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zu Wort. Für Israel werde sich bald das Tor zur Hölle öffnen, so Mohammed Pakpour.
Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,74%. Dem hat der Bundesrat zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Rente wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in der EU ein weiteres Jahr unbürokratischen Schutz ohne Asylverfahren erhalten. Das haben die Innenminister beschlossen. Sie kritisierten aber zum Teil deutlich Deutschlands Grenzkontrollen. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Polen kritisiert erneut, man stimme den Kontrollen an den Binnengrenzen nicht zu. Luxemburg hat bereits im Februar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen das Vorgehen Deutschlands eingelegt und erwartet, so heißt es heute, ein Gutachten dazu im Oktober. Wir hoffen, dass die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge jetzt auch Zähne zeigt, so Luxemburgs Innenminister Gloden.
Das trockene Frühjahr hat dazu geführt, dass die Spree an einigen Stellen nur noch etwa halb so viel Wasser führt wie im langjährigen Mittel. Das geht aus einem Bericht der Berliner Senatsumweltverwaltung hervor. Auch der Durchfluss der oberen Havel am Pegel Borgsdorf lag fast 50% unter dem Durchschnitt. Von Anfang Februar bis April gab es fast ein Drittel weniger Niederschlag als normal. Auch der Mai war deutlich zu trocken. Der E-Auto-Hersteller Tesla hat nach RBB-Informationen einen neuen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner unterzeichnet. Damit geht ein monatelanger Dauerstreit um die Wasserversorgung des Werks in Grünheide zu Ende. In dem Vertrag werden die Liefermengen und die Abwasserentsorgung für die nächsten Jahre geregelt. Tesla bekommt weniger Wasser, weil die Fabrik auch weniger verbraucht als zunächst angenommen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend heiter, nachts vielfach klar, 15 bis 9 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 26 und in Cottbus 24 Grad. Morgen durchgehend sonnig, 27 bis 31 Grad. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Podcast.
Ich habe dafür unterschrieben, das Land tapfer zu verteidigen. um mein Leben für die Kameraden einzusetzen. Und in meinem Arbeitsvertrag steht auch drin, dass ich damit rechnen muss, vom Feind getötet zu werden. Aber dass der Feind einmal mein eigener Vorgesetzter und mein eigener Dienstherr ist, das habe ich nicht unterschrieben.
Annika Schröder war Sanitäterin bei der Bundeswehr, bis die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung ihren Lebensplan zerstört. Nach den traumatischen Erlebnissen eines Kampfeinsatzes. Wie gut kümmert sich die Bundeswehr um im Kampfeinsatz traumatisierte Veteraninnen und Veteranen? Der NDR-Verteidigungsexperte Kai Küstner vom Podcast Killed in Action erzählt uns heute die Geschichte von Annika Schröder, die ihr Leben für die Bundeswehr riskiert hat und dafür lange um Anerkennung kämpfen musste. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann.
Ja, also wir haben den Funkspruch erhalten, sinngemäß, dass die deutschen Truppen draußen im Feuergefecht stehen und dass wir einen Verwundeten haben. Das war das Lagebild. Ich sag mal, wir haben schon gemerkt, dass wir draußen Stress haben, aber die Bedrohungslage war mir in dem Moment noch nicht so bewusst. Ne? Also, dass es da wirklich die nächsten Minuten und Stunden um Leben und Tod gehen wird.
Annika Schröder ist Fallschirmjägerin und Luftlandesanitäterin und ist, als dieser Funkspruch kommt, im Afghanistan-Einsatz. Sie ist damals 25 Jahre alt. 2010 geht sie in ihren ersten Auslandseinsatz überhaupt, und zwar nach Kunduz, nach Nordafghanistan. Und obwohl das damals eine der gefährlichsten Gegenden Afghanistans schon ist, sagt sie uns, sie habe sich eigentlich darauf gefreut, auf diesen Einsatz. Doch dann kam eben dieser 2. April 2010, dann kam der Tag, von dem Annika Schröder im Nachhinein sagt, er habe ihr Leben tatsächlich zerstört. Sie bekommt den Auftrag, aus dem Feldlager in Kunduz auszurücken und Kameraden zu Hilfe zu eilen, die in einem kleinen Dörfchen in Isakhel unter Beschuss der Taliban geraten waren. Was sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht weiß, ist, dass dieser 2. April, der Karfreitag 2010, tatsächlich einer der verhängnisvollsten Tage der Bundeswehrgeschichte werden wird. Es war tatsächlich das schwerste, das brutalste Gefecht aller Zeiten, das die Bundeswehr in ihrer Geschichte zu bestehen hatte. Eine Handvoll deutscher Soldaten geriet damals bei dem Versuch, eine kleine Aufklärungsdrohne zu bergen, in einen Hinterhalt der Extremisten, der Taliban, die auf so eine Gelegenheit eigentlich nur gewartet hatten und mit hunderten Kämpfern sich in diesem Dörfchen Isakhel befanden, also sich auf eine Attacke vorbereitet hatten. Und dann kam es zu diesem mehr als 8 Stunden dauernden Feuergefecht. Und nicht nur das, direkt unter einem Dingo, also einem gepanzerten Fahrzeug der Bundeswehr, detonierte ein ferngezündeter Sprengsatz. Und am Ende dieses Tages, dieses schicksalhaften Tages, sind tatsächlich 3 deutsche Soldaten tot und 8 zum Teil schwer verletzt. Die Sanitäterin muss gleich mehrere Male in die Gefahren, in die sogenannte Todeszone hinein, also dort, wo das Gefecht tatsächlich tobt zwischen Taliban-Extremisten und deutschen Fallschirmjägern. Und sie muss eigentlich das tun, was wirklich zum herzzerreißendsten überhaupt des Soldatenberufs gehört. Sie muss nämlich tote und verletzte Kameraden bergen.
Ich habe das Bild noch ziemlich genau vor Augen, dass eben einer der gefallenen Kameraden in den Armen seiner anderen Kameraden gehalten wurde und die mich halt nur angeschrieben haben, ich soll den Kameraden retten. Aufgrund meiner medizinischen Ausbildung war mir aber klar, dass er gefallen ist.
Und für Annika erscheint das so, als würde das einfach nicht aufhören mit diesem Einsatz. Sie bekommt den Auftrag, sich zum 3. Mal in diese sogenannte Todeszone hineinzubegeben. Und dabei hat sie schon ein sehr mulmiges Gefühl.
Ich sollte den 3. Gefallenen bergen. Und in dem Moment dachte ich schon, und jetzt verarschen die mich. Das 3. Mal reinfahren, wieder gefallene Bergen. Irgendwie hat mein Bauchgefühl mir schon gesagt, das übersteigt hier gerade alles.
Annika Schröder läuft mehrfach durch den Kugelhagel hindurch, hat uns erzählt, wie sie das Pfeifen der Projektile tatsächlich hören konnte und wie der Lehm von der Mauer fiel, an der sie dort entlang lief.
Die Eindrücke damals, die waren halt so überwältigend. War mein erster Gedanke, ich werde jetzt sterben. Dann gab es halt einen tierischen Schlag, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich mich auf dem Boden wiedergefunden. Mir ist halt erst deutlich später bewusst geworden, dass ich getroffen wurde, weil in meinem Rucksack halt die ganzen Infusionen geplatzt sind. Und dadurch, dass ich in der Bewegung war, war es halt gefühlt eine Zehntelsekunde, sonst wäre es halt vom Prinzip her in den Thorax reingegangen. Ich hätte es halt nicht überlebt.
Aber Annika Schröder muss an diesem Tag, muss genau in dieser Situation weiter funktionieren, muss weitermachen. Sie rappelt sich auf und versucht weiter, Verletzte und Tote zu bergen. Annika kommt erst, als es dunkel wird, am Abend zurück ins geschützte Camp in Kunduz. Sie hat uns erzählt, sie sei vollkommen fertig gewesen körperlich. Das hätte sie noch gewusst. Aber wie es ihr psychisch, wie es ihrem Kopf eigentlich geht, das hat sie uns geschildert, kann sie eigentlich im Nachhinein gar nicht mehr wirklich sagen. Auch weil Annika danach nicht wirklich zur Ruhe kommt. Sie wird schon nach wenigen Tagen, nämlich gleich am Ostermontag nach diesem Karfreitag, in den nächsten Außeneinsatz geschickt, muss wieder das Lager verlassen und hat eigentlich gar keine Zeit, das Erlebte wirklich zu verarbeiten. Mhm. Aber sie merkt auch nach ein paar Tagen, dass es ihr überhaupt nicht gut geht. Sie hat Schlafstörungen, sie hat Bilder im Kopf, die sie nicht los wird. Sie ist schreckhaft, sie ist innerlich unruhig. All das hat sie uns tatsächlich erzählt. Sie zieht diesen Einsatz durch und dann erlebt die Sanitäterin ein paar Monate nach ihrer Rückkehr aus Afghanistan tatsächlich einen völligen Zusammenbruch und endet dann im Bundeswehrkrankenhaus auf der Psychiatrie. Im Herbst 2010 ist das, also ein paar Monate nach ihrer Rückkehr. Mhm. Und sie wird mit dem Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung dann aus der Klinik entlassen. Das ist sozusagen die Erstdiagnose.
Eine posttraumatische Belastungsstörung. Was genau ist das eigentlich?
Ja, posttraumatische Belastungsstörung wird auch abgekürzt PTBS genannt. Das ist im Grunde eine psychische Erkrankung, die ein Trauma, also ein das menschliche Gehirn überforderndes, sehr einschneidendes Erlebnis als Ursache hat. Also da muss immer irgendwas passiert sein. Das gibt's auch im zivilen Leben. Da können das zum Beispiel Erfahrungen von Gewalt oder auch sexuellem Missbrauch sein. Aber bei Soldatinnen und Soldaten ist die Gefahr natürlich viel höher, weil die viel eher Todesgefahr oder Extremsituationen ausgesetzt sind. Also eine Erinnerung, das kann eine Panzerfaust sein, die auf einen zufliegt im Einsatz. Das kann eine Explosion in unmittelbarer Nähe sein. Es kann aber auch etwas völlig anderes sein, was da einwirkt auf das Gehirn. Und in so einer Situation geht dann das menschliche Gehirn sozusagen auf Notstrom. Und alles, was ein Soldat dann sieht, fühlt, schmeckt, hört, das speichert sich eigentlich völlig ungefiltert in so einer Situation dann ab und liegt dann da im Gehirn und kehrt anschließend als Erinnerung immer wieder, wird wie so eine Art Horrorfilm in Dauerschleife immer wieder abgefahren im Kopf.
Wie viele Menschen sind denn davon betroffen? Kann man das beziffern?
Man kann sagen, dass es Tausende betrifft. So viel kann man mit Sicherheit sagen. Aber das Problem ist, die genaue Zahl bleibt tatsächlich im Dunkeln, denn die Bundeswehr erhebt erst seit 2011 die Zahl der Soldatinnen und Soldaten, die durch Einsätze PTBS bekommen haben. Sie spricht von circa 200 Neuerkrankungen pro Jahr, aber da sind eben nicht diejenigen erfasst, die mit dieser Belastungsstörung erst diagnostiziert wurden, nachdem sie die Bundeswehr verlassen haben, oder auch solche, die ihrem Arbeitgeber gar nichts davon sagen. Und da gibt es auch eine Studie der TU Dresden, der zufolge 2,9% der Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die in einen Einsatz gehen, PTBS bekommen. Wenn man das jetzt hochrechnet, bei mehr als 450.000 insgesamt, die das waren, müssten damit mindestens 13.000 PTBS haben. Das sind also viel mehr, als von der Bundeswehr erfasst wurden. Und es gibt andere Berechnungen, die sogar von 10% ausgehen von Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz waren und dann mit einer PTBS zurückkehren. Also dann läge diese Zahl sogar bei 45.000.
Und wenn da so viele Menschen von betroffen sind in Deutschland, die da ja so geschädigt sind nach einem Einsatz für den deutschen Staat, gibt es da eine Form von politischer Aufmerksamkeit für diese Menschen?
Da hat sich über die Jahre tatsächlich viel getan. Die Bundeswehr und die Politik hat lange gebraucht, aufzuwachen, auch was dieses Thema Trauma betrifft. Was die Politik am Ende getan hat, ist im vergangenen Jahr einen überparteilichen Antrag zu verabschieden. Da ging es also nicht um Regierung gegen Opposition, sondern es ging um die Frage, brauchen wir nicht einen Veteranentag? Und dieser wird nun zum ersten Mal in diesem Jahr 2025 tatsächlich begangen. Der Veteranentag soll erstmal vor allem zwei Dinge bewirken. Zum einen soll er diejenigen würdigen, die geschworen haben, im Ernstfall uns, also die Bundesrepublik und unsere Demokratie mit ihrem Leben zu verteidigen. Zum anderen soll dieser Veteranentag auch helfen, Soldaten und Zivilisten, also Truppe und Gesellschaft, in gewisser Weise miteinander zu verkuppeln.
Denn wenn wir heute über 10 Millionen Veteranen und Veteranen sprechen, dürfen und wollen wir die nicht vergessen, die ihren Einsatz für ihre Nation mit dem höchsten Gut bezahlt haben, ihrer Gesundheit und ihrem Leben.
Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, feiert die Bundeswehr als einen sehr fürsorglichen Arbeitgeber. Und es hat auch einen Grund. Die Truppe sucht nämlich händeringend Personal wegen der russischen Bedrohung. Sie wird keine neuen jungen Leute für sich gewinnen können, wenn der Eindruck entsteht, die Bundeswehr ist ein toller Arbeitgeber. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn du krank wirst im Einsatz oder durch den Einsatz, dann kannst du dir eben nicht sicher sein, ob sie sich auch wirklich um dich kümmert.
Wie erlebt Annika denn die Bundeswehr als Arbeitgeber? Deckt sich da ihre Erfahrung mit den Worten des Verteidigungsministers, dass die Bundeswehr bei diesen Themen fürsorglich ist?
Also Annika hat eigentlich genau das geführt, was viele Geschädigte, was viele Erkrankte als einen sogenannten dritten Krieg bezeichnen. Der erste Krieg, das ist der, den sie im Einsatz erlebt haben. Der zweite, das ist sozusagen der Krieg im Kopf gegen ihre psychische Erkrankung. Und der dritte Krieg, das ist der Krieg gegen die Bundeswehrbürokratie, eben um Anerkennung. Annika empfindet die Bundeswehr, so hat sie es selber auch mal formuliert, ihren eigenen Arbeitgeber zunehmend als Gegner. Sie sagt sogar, sie empfindet ihn als Feind teilweise.
Aber dass der Feind einmal mein eigener Vorgesetzter und mein eigener Dienstherr ist, das habe ich nicht unterschrieben.
Wie genau läuft denn dieser Kampf, den Annika da führen muss, überhaupt ab?
Wir haben bei ihr zu Hause in Nordsachsen mit ihr zusammengesessen und haben durch ihre Gesundheitsakte tatsächlich geblättert, haben die durchforstet. Und am Ende steht ein Gutachten aus dem Jahr 2023, das wir tatsächlich auch gesehen haben. Das kommt zu dem Ergebnis, die Krankheit PTBS sei komplett abgeklungen und aus dem Einsatz stamme sie nicht. Und das ist das Entscheidende, was Annika auch tatsächlich umgetrieben hat über die Jahre. Letztendlich wusste Annika schon lange, dass ihr nach diesem Befund drohte, aufgrund ihrer psychischen Erkrankung dienstunfähig entlassen zu werden. Und dazu kommt es auch, und zwar zum 30. April 2025. Annika hat in den Gesprächen mit uns auch immer wieder geschildert, wie viel Angst sie genau deshalb hatte, finanziell in Existenznöte zu geraten. Weil es natürlich so ist, dass eine Soldatin bei weitem nicht denselben Anspruch auf Geldleistungen, auf Entschädigungsleistungen hat. Wenn der Befund lautet, aus dem Einsatz hast du keine Schädigung, das war kein Dienstunfall und eine PTBS hast du auch nicht.
Trotzdem wird sie wegen Dienstunfähigkeit entlassen und das hat massive Folgen für ihre finanzielle Absicherung. Was sagt Annika dazu? Wie geht sie damit um?
Sie sagt, sie weiß gar nicht, wo denn das eigentlich sonst herkommen soll und es sei ja so eindeutig, wenn man beschossen wird im Einsatz und Tote und Verletzte in den Armen hielt, dass man davon ein Trauma davonträgt. Das ist eigentlich völlig klar.
Ich bin meiner Pflicht nachgekommen. Deswegen bin ich krank geworden und jetzt ist aber keiner für mich da.
sagt die Bundeswehr denn dazu?
Also die Bundeswehr äußert sich ja nicht zu Einzelfällen. Das tut sie nie. Wir haben auch versucht, sie zum Fall Annika Schröder zu befragen. Aber die Bundeswehr verteidigt sich natürlich auf allgemeine Fragen trotzdem gegen die erhobenen Vorwürfe. Wir haben sehr ausführlich gesprochen mit Professor Peter Zimmermann. Der hat mal das Psychotraumazentrum der Bundeswehr in Berlin aufgebaut und ist heute der PTBS-Beauftragte der Bundeswehr.
Was das Wohlwollende und Fürsorgliche angeht, glaube ich tatsächlich mit Recht sagen zu können, dass die Bundeswehr eins der fürsorglichsten Systeme überhaupt in der Welt hat. Eine Fehleinschätzung oder sowas kann tatsächlich passieren in jedem System. Ich würde aber sagen, es ist sehr selten.
Wie würdest du das jetzt einschätzen nach deiner Recherche? Stimmt das oder wird das ein bisschen beschönigt an der Stelle?
Also ich würde an das sehr selten tatsächlich mal ein Fragezeichen machen angesichts der Anzahl an diesen Fällen, angesichts der hohen Zahl von Betroffenen, die sich auch mit der Bundeswehr ja vor Gericht streiten. Wir haben mit einem Anwalt gesprochen, der auf Wehrrecht spezialisiert ist, der uns erzählt hat, er alleine betreut hunderte Fälle von ehemaligen Soldatinnen und Soldaten oder noch im Dienst befindlichen, die sich mit der Bundeswehr im Grunde streiten. Es gibt Dinge tatsächlich, die sich in den letzten Jahren extrem verbessert haben. Es gibt sehr moderne Psychotraumazentren, die haben wirklich einen exzellenten Ruf. Das haben uns auch unabhängige und zivile Medizinerinnen und Mediziner bestätigt. Wir haben den PTBS-Beauftragten Professor Zimmermann auch gefragt, warum das dann trotzdem so ist, dass Verfahren so lange dauern. Einige streiten sich ja über Jahre tatsächlich mit der Bundeswehr. Da sagt er, wir müssen einfach eingehend prüfen. Mhm. Die Bundeswehr will einfach auch sicher gehen, denke ich, dass sich da niemand irgendwie etwas erschleichen will.
Was für Ansprüche haben denn Kriegsversehrte oder im speziellen PTBS-Betroffene bei der Bundeswehr eigentlich?
Ja, das hängt tatsächlich so ein bisschen davon ab, wie schwer man betroffen ist. Es gibt da einen sogenannten Grad der Schädigung, so nennt sich der. Mhm. Das ist dann eine Prozentzahl und davon hängt dann ab, welche Versorgungsleistungen man bekommt und wie hoch die Geldzahlungen sind. Dann, ein bisschen kompliziert, gibt es auch noch Unterschiede zwischen Berufssoldaten und Zeitsoldaten und so weiter. Also etwas kompliziertes System. Und was die ganze Geschichte bei psychisch Erkrankten so schwierig macht, ist ja eben, dass man nicht genau sieht. Wenn jemand ein Bein im Einsatz verloren hat, dann ist das völlig offensichtlich.
Was könnte denn die Bundeswehr verbessern? Was genau könnte sich strukturell verändern, würdest du jetzt sagen, nach deiner Recherche?
Also es muss mehr Verständnis bei Kameraden, bei Vorgesetzten, aber vor allem auch bei Gutachtern und eben Sachbearbeitern in der Verwaltung herrschen. Das ist eine Forderung. Und es scheint durchaus, dass unser Eindruck nach der Recherche weiter eine Kultur des Misstrauens vorzuherrschen. Also dass man den Erkrankten unterstellt, vielleicht wollt ihr euch ja doch nur was erschleichen. Und deshalb gibt es den, wie ich finde, sehr vernünftigen Vorschlag, eine Beweislastumkehr sozusagen einzuführen. Also es soll nicht mehr der krank aus dem Einsatz Heimgekehrte beweisen müssen, dass er wirklich in Afghanistan im Karfreitagsgefecht zum Beispiel traumatisiert wurde, sondern umgekehrt soll doch die Bundeswehr bitte nachweisen, dass es nicht so war. Und dann gibt's eben noch diesen Webfehler im System, der uns Zivilisten so gar nicht erstmal bewusst ist. Die untersuchenden Bundeswehrärzte haben tatsächlich so einen Doppelhut auf. Sie sind zum einen ihrem Arbeitgeber verpflichtet, sollen rausfinden, ist der jetzt wirklich krank oder tut er nur so? Und wie stark ist dann der Grad der Schädigung? Und gleichzeitig soll er sich eben mitfühlend um die Heilung des Patienten kümmern. Also da sagen uns zivile Ärztinnen und Ärzte, das ist tatsächlich katastrophal für die Heilungschancen.
Zurück zu Annika. Wie geht's der heute?
Wir haben Annika ja ein paar Mal besucht dort in Nordsachsen und das war für uns immer tatsächlich ein absurder Kontrast. Sie hat uns diese Szenen aus dem Einsatz geschildert, sie hat uns die Horrorbilder in ihrem Kopf beschrieben. Aber während sie uns all das erzählt hat, saßen wir in ihrer idyllischen Gartenlaube auf Annies kleiner Farm, wie sie das nennt. Das ist ein kleiner Hof in Nordsachsen mit zwei Hunden, die ihr ein und alles sind. Mit Gänsen, mit Schweinen, mit Kaninchenbabys, mit Gemüsebeeten. Und sie hat uns erzählt, sie braucht all das, weil es eigentlich keinen größeren Kontrast geben kann zum Afghanistan-Einsatz als Kaninchenbabys. Und Annika versucht auch anderen zu helfen. Sie betreibt dort eine Veteranenherberge, wie sie das nennt. Das heißt, andere Traumatisierte oder Kameraden, die eine Auszeit in der Natur brauchen, die können sich bei ihr einbuchen. Die helfen dann auf dem Hof mit und bekommen im besten Fall dann Abstand zu dem, was sie selber erlebt haben. Ich glaube, dass tatsächlich dieser Hof ihr am Ende sehr viel Halt gegeben hat und sie auch davon abgehalten hat, noch Schlimmeres in ihrem Kopf sozusagen durchzumachen. Also das ist das, was sie am Leben gehalten hat überall über die letzten Jahre.
Und was ist denn aus Annikas Prüfprozess geworden? Hat sie da mittlerweile irgendeine Form von Anerkennung oder Entschädigung bekommen?
Naja, wenn man es positiv wenden will, könnte man sagen, in Annikas Fall hat die Bundeswehr dann am Ende das getan, was so viele immer von ihr fordern, nämlich lernfähig zu sein, ein bisschen flexibel und mitfühlend zu sein. Nur das alles kommt natürlich sehr, sehr spät, nämlich sage und schreibe 15 Jahre nach dem Karfreitagsgefecht. In der Zeit ist viel zerbrochen in Annika und sie selbst wäre daran auch fast komplett zerbrochen. Nun aber immerhin müssen ihre finanziellen Existenzängste sie erstmal nicht mehr so stark drücken. Annika Schröder hat nämlich nach ihrer Entlassung, also wirklich vor wenigen Tagen, Post bekommen, wo ihr nun schriftlich zugesichert wird von Seiten der Bundeswehr, dass sie einen Schädigungsgrad von 50 zugesprochen bekommt. Das ist so eine Art magische Grenze, ab der die Erkrankten eine Einmalzahlung von 150.000 Euro erhalten, was Annika Schröder sehr hilft, diesen Hof weiter aufrechtzuerhalten, für den sie so lebt und den sie dringend zu ihrem Leben braucht.
Okay, also am Ende kam diese Anerkennung dann doch noch. Gibt das Annika jetzt die Möglichkeit, das hinter sich zu lassen?
Ich fürchte, völlig abschließen wird Annika mit dem Erlebten nie. Aber es hilft natürlich schon mal, wenn andere Stressfaktoren wegfallen, wenn sie nicht mehr fürchten muss, vor dem Ruin zu stehen finanziell. Insofern ist das aus Annikas Sicht schon so, dass ihr da ein Stück Gerechtigkeit widerfährt. Aber wir haben bei unseren Besuchen auch immer gemerkt, wie dünn dieser Firnis ist, wie dünn diese Schicht der Kontrolle und Zuversicht bei ihr ist. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass die jüngsten positiven Nachrichten dazu beitragen, dass diese Schutzschicht etwas dicker und auch etwas gefestigter wird.
Kai, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Die Geschichte von anderen betroffenen Veteraninnen und Veteranen hört ihr im Podcast Killed in Action – Trauma Bundeswehr. Da ist Kai Küstner, mein heutiger Gast, auch mit dabei. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Autor der heutigen Folge ist Max Stockinger, mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Laura Picciano, Jan Stahlmann, Pia Janssen und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Thank you.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Ein Hinweis für Erkner, Woltersdorf und Grünheide. Auf dem Flakensee brennen mehrere Motorjachten. Bitte halten Sie wegen des Rauchs Fenster und Türen in der Umgebung geschlossen. Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhaveland. Zwischen Großkreuz und Leest stockt es noch an einer Dauerbaustelle. Sie brauchen bis zu 10 Minuten länger. Die B5 Nauen Richtung Küritz. Zwischen Ribbeck und Pessin blockiert ein querstehender Anhänger die Fahrbahn. In Berlin fließt der Verkehr weitgehend normal. Probleme macht noch der Stadtring A100 Richtung Neukölln. Nach einem Unfall ist in Höhe Kaiserdamm die linke Spur gesperrt. Am besten planen Sie ein paar Minuten mehr ein. Dann haben wir noch Aktuelles zur S-Bahn. Wegen eines Böschungsbrandes ist der Zugverkehr der Linie S75 zwischen Hohenschönhausen und Springpfuhl derzeit unterbrochen. Und von heute Abend 21 Uhr bis Montag früh um 6 sind die A100 und die A113 zwischen Gradestraße und Spätstraße wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Allen unterwegs gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Israel hat einen Großangriff auf den Iran gestartet. Kurz vor Tagesanbruch wurden mehr als 100 Ziele attackiert. Seitdem gab es 2 weitere Angriffswellen. Nach israelischen Angaben richten sie sich gegen das iranische Raketen- und Atomprogramm. Einige Ziele lagen in der Hauptstadt Teheran. Außerdem waren es die Atomanlagen Parshin, Fordu, Arak, Natanz und Isfahan. Es sollen hohe Militärs und Atomwissenschaftler getötet worden sein.
Mitten in der Nacht sind israelische Jets Richtung Iran gestartet. Das Militär veröffentlicht diese Bilder, gibt an, dass 200 Kampfflugzeuge im Einsatz gewesen seien. Gegen 3.30 Uhr morgens Ortszeit, Explosionen in Teheran, Wohnhäuser werden getroffen. Kurz darauf Rauchwolken in Natanz, einem Standort der iranischen Nuklearanlagen. Seit langem warnt Israel vor dem iranischen Atomprogramm. Noch in der Nacht meldet sich der israelische Premier. Israel hat soeben die Operation Sich erhebender Löwe gestartet, um die iranische Bedrohung für Israels Existenz zurückzudrängen. Diese Operation wird so viele Tage andauern wie nötig, um die Bedrohung zu beseitigen. Seitdem befindet sich Israel im Alarmzustand. Der Heimatschutz ordnet an, keine Veranstaltungen und Versammlungen, Schulen müssen schließen. Außerdem verlegen Krankenhäuser Betten in unterirdische Bunker. Der Luftraum ist bis auf Weiteres geschlossen. Am Morgen hat der Iran laut israelischen Angaben 100 Drohnen gestartet. Die meisten seien abgefangen worden, noch bevor sie Israel erreichten. In Israel stellen sich die Menschen auf weitere Vergeltungsschläge ein. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Es fühlt sich deutlich ernster an. Aber die letzten 2 Jahre haben uns darauf vorbereitet. Wenn man entschieden hat, dass sich jetzt taktisch eine gute Möglichkeit bietet, dann muss man sie eben wahrnehmen. Wir haben gute Luftverteidigung. Berichten zufolge greift Israel weiterhin Ziele im Iran an.
Fragen wir nach bei Christian Limpert.